arbeitswissenschaftlich innovativ.
Hallo und herzlich willkommen zu Folge 3 in der Staffel 3. Heute geht's um Technikfolgenabschätzung. Ja, nun, die Technikfolgenabschätzung oder auch die TA, die gehört, wenn man sich mal anschaut, wo man sie einsortiert, zu Technik, Philosophie und Soziologie. Und dann könnte man jetzt natürlich sagen, naja, also wir sind doch hier Maschinenbauer, was wollen wir denn damit? Ja, ganz so einfach ist es natürlich nicht. Die Technikfolgenabschätzung tut genau das, was ihr Name sagt. Sie versucht abzuschätzen, welche Folgen aus den Trends, die es gibt in der Wissenschaft oder in der Technik. Übrigens, wenn Sie nochmal wissen wollen, was eine Technik ist und warum Sie besser meistens nicht Technologie sagen, dann hören Sie sich nochmal die letzte Folge an. Also die Technikfolgenabschätzung, die guckt sich an, welche Trends in Wissenschaft und Technik gibt, wie die zusammenhängen mit gesellschaftlichen Entwicklungen und versucht dann abzuschätzen, welche Chancen und Risiken dabei rauskommen. Und das tut die natürlich nicht im luftleeren Raum, sondern der Gedanke ist dann schon, dass da auch politische und oder gesellschaftliche Handlungsempfehlungen rauskommen, die eben Risiken vermeiden sollen oder halt auch eher die Chancen nutzen. So, und damit ist es am Ende des Tages zwar was, was in die Philosophie und die Soziologie eingeordnet wird, weil irgendwo muss es halt hin, aber natürlich ist es von ganz hohem praktischen Bedeutungsumfang für jeden Technologiemanager, jede Technologiemanagerin und deswegen müssen Sie sich damit auch auskennen, wenn Sie da Interesse dran haben. So, ist das alles neu? Ja, natürlich nicht. Also das ist aus den 60ern des letzten Jahrhunderts, das klingt immer uralt, aber das ist es nun tatsächlich auch. Und so seit den 1970ern kann man das auch beobachten in Europa. Wir reden also über eine Disziplin, die jetzt so seit 40 Jahren geführt wird und verbreitet wird. So, und was macht man denn da jetzt nun? Naja, wir gucken uns das vielleicht am allerbesten mal an. Wenn wir uns mal ein Objekt anschauen, ein Objekt, das sehr plakativ ist, ist die Atomenergie. Na, wenn Sie da mal überlegen, zu Zeiten, als die aufkam, galt die als eine sehr saubere Energie. Na, wäre es uns damals schon gelungen, eine vollumfängliche Technikfolgenabschätzung zu machen, beziehungsweise auf diese zu hören, dann wäre schon damals klar gewesen, naja, das ist zwar ganz fein zur Herstellung von Energie, aber dafür entsteht dann halt nachher ein Abfall der Generationen und Generationen und noch mehr Generationen mit einer durchaus gefährlichen Aufgabe betraut. Ja, das ist also jetzt eine klassische Fragestellung, wo man die Technikfolgenabschätzung durchführt. Oder gucken Sie den Autoverkehr an, da muss man nur einmal rausgucken, dass bewegt natürlich Menschen von A nach B, genauso Dinge, aber es entstehen Verbrennungsprodukte, die wiederum langfristige Schäden anrichten können. Und in dem Moment, in dem Sie das hören, sind wir direkt nach dem Bundesverfassungsgerichtsurteil, das eben ganz klar gesagt hat, der CO2-Ausstoß darf nicht auf die nächsten Generationen abgeladen werden. Völlig unjuristisch formuliert, aber das ist natürlich was, wo man als jemand, der sich mit Technikfolgenabschätzung auskennt, sagt, ja, juhu, wir haben euch ja schon gesagt, es gibt ein Problem mit diesen Autos. Die lösen uns zwar im Moment ein Problem, in dem Dinge von links nach rechts gefahren werden können, aber es gibt eben auch Abgase. Dazu gibt es noch die Versiegelung von den Flächen. Wir zerschneiden Habitate und gefährden damit Pflanzen und so weiter. Also das sind alles Dinge, die sich die Technikfolgenabschätzung anschaut. Wenn ich Ihnen diese Beispiele gerade so vorgestellt habe, dann haben Sie sich vielleicht gedacht, naja, aber manchmal weiß man das doch gar nicht so genau, was nachher kommt. Also es ist relativ offensichtlich, was passiert, wenn ich eine Straße baue. Ja? Weil ich kann mir schon überlegen, wie viel Quadratmeter ich dann versiegle und ich weiß auch, also nachdem ich mir das angeguckt habe, nicht einfach mal so, ob in diesem Wald links und rechts Pflanzen oder Tiere sind, die durch diese Straße gefährdet sind. An dieser Stelle ist das relativ einfach. Aber zum Beispiel, als damals die Mobilfunktelefonie aufkam, war die Diskussion ja auch sehr heiß und es war vielleicht auch nicht am Anfang nicht in jeder Stelle klar, wie jetzt tatsächlich die Auswirkungen sein würden. Und dafür gibt es natürlich einen Begriff und dieser Begriff ist das Collingridge-Dilemma. Und das Colic-Rich-Dilemma sagt, vereinfacht gesagt, naja, solange die Technologie noch nicht ausgereift ist, ist es sehr schwierig zu bewerten und vorherzusagen, welche Auswirkungen diese Technologie haben wird. Ist die Technologie aber mal ausgereift, ist es enorm schwierig, da noch reinzukommen und nach was zu verändern. Also noch einfacher gesagt, kämpft die Technikfolgenabschätzung mit dem Colic-Rich-Dilemma mit dem Problem, dass man am Anfang zu wenig weiß und später dann zu wenig machen kann. Jetzt gehen wir aber mal in die Vergangenheit statt in die Zukunft, denn der Podcast ist ja auch dazu da, dass Sie bei einem gemütlichen Zoom-Meeting ein bisschen was erzählen können, was Sie denn Unterhaltsames in der Vorlesung gelernt haben. Und wenn man sich ein ganz frühes Beispiel für die Technikfolgenabschätzung anguckt, dann kommt da eine Technologie auf, die Sie sicherlich alle regelmäßig verwenden. Und das ist die Waschmaschine. Ja, die ist so 1760 und ein paar zerquetschte erfunden worden, zwar wohlgemerkt die mechanische, ja, wir sind gerade noch nicht bei Strom und allem. Und die Person, die die entwickelt hat, ist interessanterweise ein Pfarrer und ein Erfinder, ein Herr Schäffer. So. Und das war jetzt nun ganz spannend, denn der Herr war der Ansicht, dass das eine sehr, sehr nützliche technische Innovation sein würde und musste jetzt aber natürlich die vor allem Damen, die als Waschweiber, also als Waschfrauen tätig waren, davon überzeugen, dass diese Technik ihnen mehr Nutzen als Schaden bringen würden. Denn natürlich hatten die Sorge, dass sie weniger Arbeit haben würden, wenn man jetzt mehr Dinge schnell in dieser Maschine waschen könnte, als sie in der Lage wären, das von Hand zu tun. Und wie das halt so ist, ein Naturwissenschaftler, der er auch war, rechnet ihnen dann vor, dass sie sogar mehr Arbeit bekommen würden und auf allen Seiten gewinnen würden, weil die Waschweiber jetzt eben nicht mehr in ein Haus nur gehen würden und dort an einem Tag die Wäsche zu machen, sondern natürlich an zwei Haushalten an einem Tag schaffen könnten und sich damit eben zweimal quasi den Lohn verdienen. Also Sie sehen da schon, als Arbeitswissenschaftlerinnen nennen Sie das Verdichtung von Arbeit, was da passiert. Und unter anderem aber hebt er noch was hervor, deswegen mag ich dieses Beispiel so gerne, weil er da so 1766 vom Arbeitsschutz nämlich spricht, indem er nämlich sagt, dass für die Wäscherinnen halt die Arbeit sie an den Händen und Füßen lahm oder sonst irgendwie krank werden ließ. Also können Sie sich ja vorstellen, wenn Sie die Hände die ganze Zeit in der Seifenlauge haben, ist das nicht besonders gut. Und was wir als Arbeitswissenschaftlerinnen zu der Arbeitshaltung sagen, das ist ja auch schon klar, man muss sich ja über so einen Waschtrog mit dem kochend heißen Wasser bücken. Ja, aber nichtsdestotrotz hat er sich schon sehr früh dann Gedanken gemacht, nicht nur was erfunden, sondern hat sich eben auch überlegt, wie er die Folgen dieser technischen Erfindung abschätzen und an die Nutzerinnen attraktiv verkaufen könnte. Er hat es noch übrigens weiter betrieben, indem er dann zahlreiche Erfahrungsberichte von diesen Wäscherinnen und dann später auch von den Besitzerinnen dieses mechanischen Geräts, die hat er gesammelt und hat es dann auch genutzt, um sein Gerät weiter zu verkaufen. Also das hat er sehr klug an der Stelle angelegt. Eine Fußnote noch, dass sich jemand hinsetzt und ein Produkt entwirft, Ende des 18. Jahrhunderts, nein, Mitte des 18. Jahrhunderts, das sich im Wesentlichen an Frauen wendet, ist im Übrigen auch alleine schon etwas Besonderes, hat aber jetzt mit der Technikfolgenabschätzung erstmal gar nichts zu tun. Ich denke, wir haben jetzt ein Verständnis, das ähnlich ist darüber, warum man so eine Technikfolgenabschätzung macht. Und jetzt ist natürlich noch die Frage, wer macht denn das eigentlich oder in welchem Format findet das statt? Nun ist es so, dass traditionellerweise das natürlich die Experten machen. Also sie würden sich dann verschiedene Personen zusammenholen aus verschiedenen Disziplinen, möglicherweise dann noch ein paar Personen aus der Industrie, die dort sehr tätig sind. Und dann versucht man, Stellungnahmen, Gutachten und Interviews zu bekommen, um einfach eine Meinung abzuklären, wie denn mit dieser Technik und deren Folgen umzugehen ist. Na, das ist das Klassische. Eine zweite, sehr früh schon stattfindende und auch bei uns realisierte Lösung ist die sogenannte parlamentarische TA, also die Technik Folgenabschätzung, die sich unmittelbar an das Parlament eines Landes wendet. Ja, weil man muss ja an jemanden auch beraten mit dem Wissen, was man denn eigentlich umgehen soll mit dieser Technologie. Und da gibt es eben verschiedene Lösungen, indem dass die Parlamentsmitglieder das selber machen oder eben im Auftrag eines Parlaments machen. Also so ist es bei uns in Deutschland, wird eine Technikfolgenabschätzung im Auftrag des Parlaments durchgeführt. Ich finde das eine sehr kluge Lösung, weil man dadurch die Experten zusammenholt, um das Parlament zu beraten. Bei uns bedeutet sehr konkret, das Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse, das sogenannte ITAS am Karlsruher Institut für Technologie, das ist eines der führenden Institute in Europa für die Technikfolgenabschätzung. Das ITAS ist 1995 gegründet worden unter Armin Grunwald und ist, glaube ich, seit den 50er Jahren bereits in dem Thema aktiv. Also nachdem Sie sich erinnern, dass es die Technikfolgenabschätzung erst so in den 1960ern adaptiert wird, sehen Sie schon, dass die Community dort sehr früh dabei war und deswegen auch heute noch führend ist bei dem, was sie tun. Und das bringt uns jetzt recht nahtlos dazu, ja, was macht man denn eigentlich, wenn man so eine Technikfolgenabschätzung macht? Naja, also der Ablauf ist typischerweise ungefähr so. Sie definieren erstmal das Problem. Also worum geht's denn zum Beispiel? Sind wir jetzt also bei unserem Auto? Es könnte Ihnen jetzt darum gehen, welche Abgasausstöße sind denn eigentlich zu erwarten mit neuen Antrieben? Dann würden Sie die Technologie beschreiben, also zum Beispiel Wasserstoff. Dann erkunden und beschreiben Sie die Nebenwirkungen dieser Technologie. Und sie beschreiben die Betroffenen. Naja, also hat es jetzt zum Beispiel was mit der Person zu tun, die dieses Auto oder den LKW führt? Oder betrifft es zum Beispiel eher die Personen außenrum, also die anderen Verkehrsteilnehmer? Oder die Personen, die links und rechts von den Straßen wohnen? Oder betrifft es die gesamte Gesellschaft, weil wir eben von dieser Technik, über die wir gerade sprechen, erwarten, dass die Abgase halt die Luft für alle verunreinigen? Danach folgt dann in Schritt 5 der Versuch einer Voraussage von der sozialen oder sonstigen Entwicklung. Da könnte zum Beispiel sein, dass wenn wir jetzt gerade über Wasserstoffantrieb reden, dass sie dann ein anderes Preisgefälle haben und es unterschiedliche Personen gibt, die sich noch die Fahrzeuge leisten können oder andere, die sie nur noch gemeinschaftlich nutzen können. Oder das könnte ja auch ihr Interesse sein. Ja, also das ist jetzt eine sonstige Entwicklung, dass man sagt, man verändert mit dieser Wasserstofftechnologie, dem Wasserstoffantrieb, Verzeihung, jetzt auch die Art und Weise, wie wir über Kraftfahrzeuge nachdenken. Ja, das wäre dann eine sonstige Entwicklung. Ja, dann versucht man die Folgen zu bewerten. Also in diesem konkreten Fall ging es natürlich auch um Unfälle, die sowohl bei der Fertigung als auch bei der Wartung als auch im Straßenverkehr passieren könnten. Man sieht die politischen Handlungsoptionen an. Also ich könnte jetzt zum Beispiel als Parlament, wenn das jetzt hier gerade in einer parlamentarischen Technikfolgenabschätzung gemacht wird, könnte ich dann als Empfehlung abgeben, dass man ein Gesetz erlässt, dass ab, ich weiß nicht wann, nur noch Wasserstoff als Antrieb verwendet wird. Also wir sind jetzt hier gerade völlig hypothetisch. Ja? Es geht nur darum, was es denn für Handlungsoptionen gibt. Oder ich kann natürlich eine Empfehlung rausgeben oder ich kann mir überlegen, ob ich was subventioniere. Sowas geht in diese Richtung. So, und dann kommt was ganz Wichtiges, dieser 8. Schritt. Und das ist die allgemeinverständliche Vermittlung der Resultate. Und das ist bei der Technikfolgenabschätzung was sehr Zentrales. Dazu würde ich gerne den Link schlagen zu dem Corona-Thema, dann, das Sie an dieser Stelle möglicherweise nicht direkt gedacht haben. Ja, also es gibt natürlich auch eine Medizintechnikfolgenabschätzung beziehungsweise ein Health Technology Assessment, HTA, wird es deswegen auch im Deutschen oft genannt. Und das ist natürlich eine spezialisierte Form von der Technikfolgenabschätzung zu einer systematischen Bewertung von medizinischen Technologien, von Prozeduren, von Hilfsmitteln, Orgastrukturen. So. Und man könnte jetzt zum Beispiel sagen, wir sind ja jetzt hier gerade bei Thema Punkt 8, allgemeinverständliche Vermittlung der Resultate, dass der Podcast, den Christian Drosten und Sandra Ziesek machen, zusammen mit dem NDR Wissen, dass das am Ende des Tages Schritt 8 der Medizin-TA ist, ja, wo man dann also versucht, die Technikfolgenabschätzung für die Impfung zum Beispiel allgemein verständlich zu vermitteln. Und ich ziehe dieses Beispiel heran, weil es da sehr offensichtlich wird, welchen großen Impact so eine allgemein verständliche Vermittlung haben kann. Ne? Also, es bringt uns auch noch zurück zu einer dritten Form der Technikfolgenabschätzung, die ich Ihnen gerne noch nennen möchte, weil die in der letzten Zeit mehr Bedeutung gewonnen hat. Also wir sprachen über die traditionelle TA, das ist die Experten-TA, dann über die parlamentarische TA, wo eben eine Technikfolgenabschätzung fürs Parlament gemacht wird und dort Empfehlungen zu geben. Wir sprachen gerade über diese spezifische Lösung für die Medizin, also die Medizin-TA. So, und jetzt gibt es aber halt noch ein Vorgehen, das anders ist und das häufig genug in den letzten Jahren neben die Experten-TA gestellt wird, und das ist die partizipative TA. Und das bedeutet, dass systematisch unterschiedliche soziale Gruppen auch als Gutachter bzw. als Diskussionsteilnehmerinnen einbezogen werden. Also das könnten jetzt halt zum Beispiel Bürger sein, die sich einbringen, zum Beispiel in die Gestaltung ihres Verkehrsflusses. Bleiben wir bei diesem Verkehrsthema wieder, in ihrer Stadt. Ja. Das könnten auch Ingenieure sein, weil wir es vorher beim Wasserstoff hatten, also verschiedene Entwickler, wo man einfach sagt, naja gut, also wir nehmen jetzt mal Menschen noch aus ganz anderen Disziplinen dazu, die aber Ahnung haben, wie man solche Sachen entwickelt, und machen mit denen einen partizipativen Dialog auf. Ja? Und was man da typischerweise macht, sind natürlich dann einfach Fokusgruppen oder Szenario-Workshops, das kennen Sie ja schon. Und man muss da natürlich auch darauf achten, dass auch bei diesem partizipativen, eher offenen Prozess Experten einbezogen werden können, eben für andere Gebiete, oder halt Laien, Schrägstrich Interessenvertreter, so wie wir jetzt gerade die Bürger hatten, wenn wir von der Straßengestaltung sprachen. Ja, und das ist dann im Englischen taucht dann was auf, das heißt dann Expert Stakeholder Participative Technology Assessment, also die Experts, die aber irgendwas damit zu tun haben, also zum Beispiel ein Physiker, die dann da einbezogen sind, oder eben halt Laien, die aber betroffen sind in irgendeiner Form, und das nennt man dann im Englischen die Public Participative Technology Assessment, ja, weil einfach die Öffentlichkeit dabei ist. So, das ist noch eine wichtige Art und Weise, wie man als Form herangehen kann. Es gibt dann stark aus den Niederlanden kommend noch eine weitere Form, das ist die sogenannte Constructive TA. Und da versucht man eben die Entwicklung von neuen Technologien durch Rückmeldungen aus der Technikfolgenabschätzung zu beeinflussen. Also man versucht, das Dilemma aufzulösen, indem man sagt, naja gut, wir haben zwar jetzt keine Möglichkeit mehr, in die aktuell schon weit entwickelte Technologie einzuwirken, also das eine Ende des Collingridge-Dilemma, aber wir nehmen das Wissen, das wir haben, her für die nächste Technologieentwicklung. Wir stretchen uns wieder thematisch, aber es lässt sich halt sehr schön daran zeigen. Taiwan hatte große Probleme mit SARS-1 und hat aus diesem Wissen und aus dem, was die zwar nicht konstruktive TA genannt haben und wo sie wahrscheinlich auch überrascht werden würden, wenn wir sagen würden, naja, ihr macht da gerade eigentlich eine partizipative PA, und zwar sowohl mit euren Experten als auch mit euren Laien. Daraus haben die dann gelernt. Ja, also die haben eben gesprochen mit Medizinern, die haben mit Bürgern gesprochen, die haben mit Ärzten in der Anwendung gesprochen und im Klinikum und so weiter und so fort und so fort, und haben dann daraus Lehren gezogen für die nächste Pandemie. Und das ist jetzt eben der Kern der Constructive TA. Ich versuche, irgendwas zu lernen aus meinem aktuellen technischen Problem oder halt politisch-gesellschaftlichen Problem, das die hatten unter SARS-1, um es zu nutzen für die nächste Technik, respektive halt die nächste Pandemie. Und wenn man sich das anschaut, da gibt es sehr, sehr schöne Studien, wo jetzt nirgendwo drin steht, dass die eine partizipative Technik-Folgenabschätzung gemacht haben, aber genau das ist das, was da passiert ist. Und die Erkenntnisse daraus sind eingeflossen jetzt in die Bekämpfung von SARS-2. Und ja gut, die Inzidenzzahlen geben diesem Vorgehen recht. So, in einem thematischen Umriss zwischen Straßen bauen, Waschmaschinen verkaufen, ein bisschen Mobilfunk, allgemeine Medizin und natürlich, so muss das halt im Moment noch sein, auch Bezüge von dem, was man in der Methode der Technikfolgenabschätzung macht zu Corona. Damit entlasse ich Sie jetzt aus dieser Folge und hoffe, dass Sie ein besseres Gefühl mitgenommen haben für das, wie man als Expertin und auch als Parlamentarierin herangeht, wenn man versucht, die Folgen einer Technik für die Gesellschaft und die Individuen abzuschätzen. Halten Sie mal ein bisschen die Augen auf und schauen Sie, wie Sie den Diskurs jetzt wahrnehmen, wo Sie wissen, wie der Prozess im Hintergrund abläuft. Viel Spaß beim Entdecken von Technikfolgenabschätzungen, die unter einem ganz anderen Titel möglicherweise an Sie herantreten.
Ich bin Angelika Bullinger-Hoffmann. Bis zum nächsten Mal bei Arbeitswissenschaftlich Innovativ.